Ich bin maximal besorgt, was Deutschland betrifft, weil wir haben ein ganz tolles Land, tolle Menschen, liberale Menschen. Wir haben gute Werte, weißt du, wir haben ein Wahnsinnssozialsystem und das leisten wir uns auch alles. Aber wir haben eine Tugend, die war genau richtig und die hat uns super groß werden lassen und das war, wir sind das Land der Ingenieure. Du konntest dich darauf verlassen, wenn du was von Deutschland kriegst, dann ist es vielleicht erst 3 Jahre später auf dem Markt, aber wenn es da ist, es wird funktionieren. Das ist aber gar nicht mehr so die große Frage, weil heute ist eher schnell raus, optimieren, weil Technik verfällt zu schnell. Und wir müssen schneller werden in Entscheidungen, schneller in Umsetzung, mehr Risikobereitschaft sein. Das heißt, statt Overengineering, test, learn, build bigger. Wenn uns das macht mir wirklich richtig Sorgen, dass wir das nicht hinkriegen. Das zweite ist, anzunehmen die Challenge und zu akzeptieren, dass Deutschland sich neu erfinden muss.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute zu Gast Markus Diekmann. Er ist als Chief Strategy, Digital and E-Commerce Officer bei Sunnycare aktuell unterwegs, hat aber auch durch seine unterschiedlichen Rollen, ob bei Rose Bikes, bei Armed Angels und auch anderen, eigentlich sehr stark schon bewiesen, wofür er steht und vor allem, wofür man ihn in seine Organisation holt. Digitalisierung ist für ihn kein neues Wort, sondern tatsächlich eine Mindset-Einstellung und ich habe mit ihm über unterschiedliche Themen gesprochen, über die aktuellen Herausforderungen und Chancen, die der deutsche Markt mit sich bringt, aber auch letztendlich, wo Internationalisierung tatsächlich ein Segen sein kann. Wir haben über seinen Werdegang, über sein Mindset, aber auch über seine Leadership-Werte gesprochen. Deswegen freut euch auf ein wirklich abwechslungsreiches Interview mit Markus Diekmann. Los geht's! Moin Markus.
Moin, moin, moin.
Ich freue mich, hier zu sein bei dir, dass du dir die Zeit nimmst. Man kennt dich aus unterschiedlichen Publikationen, ich glaube aus unterschiedlichen Themenfeldern. Wie würdest du dich selber beschreiben? Stell dich mal kurz vor.
Ich würde mich selbst natürlich als fantasievoller Realist und unverbesserlicher Optimist bezeichnen. Ein Freigeist, der immer bewegen möchte, Menschen inspirieren und mitnehmen und vor allen Dingen die Welt des Handels verändern möchte. Und das ist kein Blabla, sondern ja, seit ich denken kann, liebe ich Handel, liebe ich Shopping und mir ist es völlig egal, ob ich mein Produkt online, offline, social kaufe. Das ist die eine Welt und die andere Welt ist, ich möchte, egal ob von welchem Geschlecht du bist, welche Kultur du herkommst, ich möchte alle vereinen, alle an einen Tisch sitzen. Darum habe ich auch so einen großen Küchentisch, damit alle Platz finden und alle zusammen gemeinsam lernen und gemeinsam nach vorne gehen können.
Super spannend und wir gehen ja auch auf nicht nur deinen Blick, aber auch deine aktuellen Themen ein Stück weit noch in der Tiefe ein. Bevor wir das machen, wir starten ja den Podcast immer mit dem etwas anderen Kennenlernspiel. Two Truth and One Lie. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist. Ich bin gespannt, welche drei Geschichten du mitgebracht hast. An denen wird es wahrscheinlich nicht mangeln.
Ich habe damals, als ich noch Realschüler war, immer als die letzte Schulstunde sich knapp dem Ende zuneigte, schon sofort den Klassenraum als erster verlassen, um loszurennen zum Kiosk. Dort, ihr kennt das alles noch, für 5 Pfennig oder 10 Pfennig die Süßigkeiten zu kaufen, eine ganze bunte Tüte mit mir selber zu mischen, um diese dann im Bus für den doppelten und teilweise dreifachen Preis wieder zu verkaufen in Einzelteilen. Das ist die eine. Mhm. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und zweite ist, ich habe den Tannenbaum auf dem Weihnachtstannenbaum auf dem Marktplatz als Jugendlicher umgesägt, weil ich ihn furchtbar hässlich, uninspirierend und dem Zweck nicht angemessen empfand. Und das habe ich in einer nächtlichen Nacht- und Nebelaktion gemacht. Und die Anekdote 3, und ihr könnt dann überlegen, welche ihr davon wollt oder nicht, ist, mein Klassenlehrer befand, dass ich so ein unglaublich schlechter Wirtschaftsgymnasiumschüler war, dass er mir empfahl, nie wieder etwas mit der BWL zu machen, sondern Reiseverkehrskaufmann zu werden. So, up to you.
Okay, das ist echt sehr gute Geschichten tatsächlich. Geschichte 1, glaube ich, könnte die Urstunde zum Handel gewesen sein. Ich glaube, ich würde sagen, das ist real. Tannenbaum abgesägt, okay, das ist schon Ich sag drei ist die Lüge, obwohl drei wäre zu einfach. Okay, ich tippe auf zwei. Zwei ist die Lüge. Wir lösen am Ende auf. Mal schauen, welche dieser Geschichten tatsächlich nicht ganz der Wahrheit entsprochen hat. Lass uns ein bisschen einsteigen ins Thema. Ist vielleicht auch ein guter Transfer, wenn wir vom abgesägten Tannenbaum auf den Blick auf Deutschland kommen. Wie nimmst du gerade so ein bisschen den Blick auf Deutschland ein? Was sind so gerade deine Gedanken? Es passiert gerade sehr viel. Wir haben große Herausforderungen, egal eigentlich in welche Industrie du reinschaust. Wie ist dein Blick gerade? Wie schaust du so auf die nächsten Jahre?
Also mein Blick, also ich habe zwei Blicke, oder ich möchte sogar drei Blicke teilen. Blick Nummer eins ist, ich hatte da heute Morgen noch lange drüber nachgedacht, ihr müsst mal wissen, ich habe so einen Spleen, vielleicht da bin ich auch ein bisschen nerdig, ich wache nachts immer auf und mein Gehirn rattert dann und ich muss immer alles verstehen. Dann habe ich so einen Zettel neben meinem Bett liegen und da male ich mir alles auf und muss alles so in Wenn-Dann-Logik bringen und damit alles hinterfragen. Und habe mich heute gefragt, das ist ja schon wirklich krass, dass wir als westliche kleine Welt, egal kleines Europa, kleines Amerika, im Verhältnis zur gesamten Weltbevölkerung, den Anspruch für uns haben, diesen Status quo absolut erhalten zu wollen. Mhm. Nämlich, dass wir reicher als alle anderen sind. Und jegliches Land, was sich dagegen verständlicherweise wehrt, weil es auch ein bisschen reicher, wird sofort als Staatsfeind erklärt und wird diplomatisch oder militärisch angegriffen. Und das immer verpackt in guten Gründen. Und aber wenn du alles zusammenschreibst, wenn dann und wenn dann und wenn dann und egal wie du es zusammenfasst, wird jetzt alles entweder auf Religion oder auf die Tatsache, dass wir reicher sind, die anderen arm sind und die das sich nicht mehr gefallen lassen wollen, zurückzuführen.
Mhm.
Das ist das eine, mein Blick auf die Welt und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie man das lösen will und habe die Hoffnung, dann überleite ich nämlich das andere, dass KI, neue Technologien in Energie, in der Produktion von Lebensmitteln, das vielleicht verändern kann, weil wir als Menschen vielleicht in Zukunft manche Dinge uns gar nicht mehr so hart erarbeiten müssen, sondern wir vielleicht eine Lösung finden, wie man viel leichter Energie auch ohne Öl herstellen kann. Möchte jetzt gar nicht über Wasserstoff oder in Einzelnen, vielleicht kommt noch ein ganz anderes Verfahren. Und Energie ist unendlich da. Und wenn wir sie anders kanalisiert bekommen, das würde schon viele Kriege vermeiden. Vielleicht fällt uns für Produktion von Ernährung auch noch etwas ganz anderes schlau sein. Und wenn man bei mir aus dem Fenster guckt, sieht man die Pflanzentheke. Mhm. Das ist schon ein Anbausystem der Zukunft, kann jeder mal googeln. Das unterstütze ich. Ich bin weder Gesellschafter, noch kriege ich Geld von denen. Ich unterstütze die einfach, weil die mit 80% weniger Wasser, ohne Gift im Boden, auf einem Quadratmeter das Fünffache angebaut bekommen als andere und damit wir hier über Ernährung der Zukunft reden. Also das ist das Nächste, wo ich immer viel drüber nachdenke, nämlich was wird AI und uns noch an völlig neuen Wissen, an neuen Fortschritten bringen, die alles auf den Kopf stellen und vielleicht manche Kriege sogar überflüssig machen. Kommen wir dann zum letzten Punkt, worüber ich dann immer nachdenke. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir 50% der heutigen Jobs in dieser Form nicht mehr benötigen.
Mhm.
Und das heißt nicht, dass wir 50% weniger Jobs brauchen, aber nicht mehr in der heutigen Form. Und das betrifft alle. Früher hatte man ja gedacht, das wird die Kreativen nicht betreffen, das wird die betreffen, das wird die Buchhalter betreffen, die Buchhalterinnen, es wird die Verwaltung betreffen, es wird den HR-Bereich betreffen, es wird alles Bereiche betreffen.
Mhm.
Und wenn du das verschärfst, diese ganze Aussage, dann und du nochmal 5 Jahre weiter nach vorne gehst, dann glaube ich, dass es 80% aller Berufe, weil selbst die Altenpflegerin wird so in der Form nicht mehr gänzlich benötigt, weil wir wissen heute schon aus Studien, dass alte Leute viel empathischer und mit mehr Zeit auch mit AI-gesteuerten Robotern reden oder mit anderen Lösungen und auch dort Robotik andere Möglichkeiten liefern wird. Also ja, es wird alle Bereiche treffen. Dadurch wird die Welt sich neu ordnen, auch das Arbeitsleben und gewinnen wird der Mensch, der am flexibelsten bleibt.
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Das ist eine total spannende Aussage, die ich in vielerlei Maßen unterstreiche, weil der große Sprung ist eigentlich in der Vorstellungskraft, was bedeutet das denn, wenn dann wirklich 50% oder 70% der aktuellen Jobs entweder eine andere Art der Unterstützung bekommen, komplett hinfällig sind etc., wenn auf der anderen Seite so viel, sogar im besten Falle durch demografischen Wandel, andere Themen, sogar durch Technologie ersetzt werden kann, beziehungsweise unterstützt werden kann. Wie siehst du das dann so ein bisschen? Was sind deiner Meinung nach wirklich Skills, wissensbasierte Elemente, die es eigentlich in der Zukunft braucht, wo du jetzt auch sagst, keine Ahnung, die sind wichtig für meine Kinder, die sind wichtig für das Schulsystem, weil das eine entwickelt sich so rasant. Wenn wir uns das Schulsystem uns angucken, passiert es nicht so viel, so schnell. Was glaubst du, was ist da ein extrem großes Wissenselement, was deiner Meinung nach irgendwie auch ja Ausbildung braucht, Weiterbildung braucht, damit man dann auch in dieser Welt, sage ich mal, wir reden ja nicht mehr von einem sehr großen Zeitsprung teilweise, dass man da auch mehr oder weniger gut aufgesetzt irgendwie da reinkommt?
Ja, das muss man wissen, dass der überdurchschnittliche Teil der Gesellschaft, Anteil der Gesellschaft, lieber über Erhalt des Status quo nachdenkt als über Veränderung. Das weiß man ja auch, das ist ja auch nicht neu, das Phänomen, das ist seit 2000 Jahren schon bekannt, seit man Aufzeichnungen hat darüber, dass Menschen nicht schnell veränderungsbereit sind. Und immer wenn wir über Anpassungszyklen, die haben wirklich ewig gedauert und nicht in kurzen Momenten. Und jetzt haben wir eine rasante Veränderungsbereitschaft. Wenn du das auf das Schulsystem integrierst, bedeutet das, es wird nicht mehr wichtig sein, dass jeder Schüler, der das Abitur besucht, zum Beispiel Kurvendiskussion erlernt, weil das wird kein notwendiges Skillset in der Zukunft mehr sein, sondern nur der will, sondern dass du Flexibilisierung lernst als neues Schulfach, als zweites Schulfach Fragen und Hinterfragen, weil du durch AI so viel bekommst, aber die richtigen Fragen zu stellen, um die richtigen Antworten zu bekommen und das zu hinterfragen, was du als Antwort bekommst, an unermesslich wichtiges Fundament sein wird. Und als dritte Säule ist, dass du den Lehrer so in der heutigen Form nicht mehr benötigen wirst, weil wir wissen heute schon, guck mal, ein enger Freund von mir, ein guter Freund, Daniel Jung, ist einer der erfolgreichsten Mathe-YouTube-Lehrer, man schätzt, dass er mindestens 1 Million Menschen durch das Mathe-Abitur gebracht wird, hat mit YouTube-Videos, in denen er in 3 Minuten Videos Mathe erklärt. Das heißt, das reine Aufnehmen von Informationen. Wir wissen heute, dass Leute mit Babbel Sprachen lernen. Das wird nicht so, wie es mehr systemische Coaches brauchen in der Schule, die dir helfen, dich selber zu finden in dieser Zeit, wo der direkte Vergleich über Social Media da ist, wo du durch AI vielleicht nicht weißt, wo dein Platz ist, wo du stehst. Das heißt, das ist ein kompletter Wandel. Und auch im Erwachsenenleben wird ein Skillset nicht mehr so notwendig sein und das nennt sich Erfahrung. Denn bisher ist immer noch einer der größten Schätze, dass du erfahren bist. Erfahrung wird die eher ausgleichen. Es ist eher, dass du flexibel bist, wandelbar und dich immer selber weiter anpasst und das Challenge. Und guck mal, ich bin jetzt 46, auch mir fiel das nicht einfach vom stationären Handel in den Onlinehandel zu gehen. Auch wenn ich das früh gemacht habe oder dann war ich sehr früh im Onlinehandel, wieder zurück in den stationären Omnichannel-Handel zu gehen. Das ist auch schwer. Dann plötzlich sich mit Social First, dann war ich sehr erfolgreich auf LinkedIn, dass ich jetzt plötzlich mit Insta aussetzt und dann sagt man schon, Insta ist jetzt auch nicht mehr. Jetzt sollst du dich auch noch mit TikTok. Jetzt sollst du, ach, und vergiss das Ganze, in Amerika gehen gerade die Formate ab von Business-Influencern, die YouTube-Shorts machen. Und schon wieder ein Wandel. Und dann postest du noch selber und nicht deine AI. Jetzt sollst du das Ganze auch noch auf AI. Und jetzt sollst du deine ganze Organisation AI first machen. Und dann sollst du das machen und jenes machen. Und das fällt mir genauso schwer, weil immer die Leute denken, wow, der Markus ist so wandelfähig, der kann das alles, das ist krass, was der für ein Vorbild ist. Aber ehrlich gesagt, mir macht das genauso wenig Spaß wie euch, wie die meisten von euch, dieser Dauerwandel. Das ist für mich genauso stressig und anstrengend, aber ich sehe die Notwendigkeit. Und das ist der himmelweite Unterschied. Und wenn ich da motivieren kann, da zitiere ich jetzt mal Cristiano Ronaldo, der mal wütend in so einem Interview gesagt hat, kein Mensch, auch nicht er, hat Bock, jeden Morgen ins Fitnessstudio zu gehen. Niemand. Ihm tun auch die Knochen weh. Aber wenn du mit 40 noch Fußball spielen möchtest auf hohem Niveau, dann musst du es tun. Und wenn du morgen noch einen Job haben möchtest, einen gut bezahlten Job, dann musst du dich heute schon verändern wollen.
Wenn ich dich jetzt frage, zwei Fragen, zwei Perspektiven. Das eine ist, es passiert zu viel. Und lass uns das gerne an deinem eigenen Beispiel machen. Wie schaffst du selber dann den Fokus zu wahren? Also was machst du dann? Wie selektierst du, wie priorisierst du für dich selber die Themen? Und das andere ist, du lebst ja, wir haben es vorhin darüber auch gesprochen, in einer Welt, auch zu großen Teilen in Organisationen, die verwalten will. Du hast gerade eben schon zwei Sätze gesagt in diese Richtung, aber wie gelingt es dann auf der anderen Seite, die Leute tatsächlich mitzunehmen auf so eine Reise, sich morgens um 7 ins Fitnessstudio zu stellen, weil sie ansonsten irgendwie, keine Ahnung, mit 45 am Ende ein Auslaufmodell sind. Also Fokus versus Mitnahme, wie gehst du die Themen an?
Ja, wir haben natürlich erstmal grundsätzlich unser System falsch aufgebaut in Unternehmen, weil die Verantwortung von Weiterbildung von Mitarbeitern in der Hand des Unternehmens liegt. Und das, weil man sagte, es muss ja im Interesse sein des Unternehmers und des Unternehmerinnen, seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auszubilden und weiterzubilden und das Ganze. Und wenn er das nicht tut, dann darf er sich auch nicht beschweren, aber Geld kriegen sie trotzdem weiterhin. Jetzt kann keiner mehr warten, dass die Firmen in die Sorge kommen, sondern ab jetzt ist es deine Verantwortung. Und das heißt, du musst dich leider nach Feierabend hinsetzen und du kannst nicht sagen, ich habe Feierabend, musst dir Podcasts anhören, Sachen lesen, YouTube-Shorts angucken, du musst selber probieren, dir die Software rumladen, du kannst nicht mehr warten, dass die Firma dir einen Account stellt, du musst es selber tun. Und das machst du, weil es dein Investment ist in deine Zukunft. Und das ist, glaube ich, der krasseste Mindshift. Und so mache ich das auch. Und ich führe unfassbar viele Gespräche und lasse mir das erklären. Spreche mit ultra jungen Menschen, die Social besser verstehen. Immer wenn ich irgendwo was Cooles sehe, schreibe ich die Person an und sage, erklär es mir. Und das muss man tun. Und wie bewält man Fokus auf die Frage? Ich weiß gar nicht, ob... Also ich bin ja ein Riesenfreund von KPI, Action Point Driven Business Development. Also das heißt, immer in 6-Wochen-Zyklen sehr genau zu wissen, ich selber bin gar kein Fan mehr von 3-Jahres-Businessplänen. Gucke ich mir nicht an, mache ich nicht. Ich bin sehr affin davon, wenn du heute 31% Newsletter-Öffnungsrate hast, will ich gar nicht wissen, wie wir auf 40 kommen. Oder wenn wir heute 100.000 Newsletter-Empfänger haben, will ich auch nicht wissen, wie oft wir auf 500.000 kommen. Ich will einfach nur wissen, wie wir auf 120.000 kommen und 1% uns um 1% verbessern bei der Newsletter-Öffnungsrate. Wenn wir das immer machen, Schritt für Schritt, dann kommen wir auch zum großen Erfolg. Und das ist meine Denke. Ich habe also einen hohen Fokus auf 6 bis 12 Wochen und nicht auf die langfristige. Und mein Fokus ist, wenn wir dann merken, wir haben alle gewettet und wir haben gesagt, das wird der Burner und wir stellen fest, ist es nicht. Sunk-Cost, weg damit und Strategie verändern.
Du hast ja in den letzten Jahren auch unterschiedliche Stationen gehabt, wo es am Ende darum geht, dich reinzuholen, um Veränderungen zu treiben, Transformation zu beflügeln, etc. etc. Wie gehst du eigentlich selber, also A, würde mich so interessieren, wie bist du in den Health-Bereich reingekommen, wo du jetzt gerade mehr oder weniger bist bei Sunnycare, das ist das eine. Das andere ist, wie startest du für dich in eine neue Organisation? Weil die Erwartungshaltung ist ja wahrscheinlich auch hoch, ja, dich reinzuholen. Wie sieht dein, keine Ahnung, 100-Tage-Muster aus oder? Also wie schaffst du es tatsächlich schnell, mehr oder weniger die Organisation ein Stück weit nach vorne zu bewegen? Was ist so da ein bisschen deine Herangehensweise? Lass uns mal mit Frage 1 anfangen. Wie kam es sozusagen zu Sunnycare?
Ganz einfach. Wir sind einer der Gründer und Hauptgesellschafter von Gründer darf man nicht sagen, weil der Gründer ist verstorben und die haben das übernommen und fortgeführt. Also einer der beiden Hauptgesellschafter saß mit mir zusammen in einem Beirat und hat er gesagt, es war 26.12. des letzten Jahres, so Markus, komm mit rüber, wir haben Themen, mach das mit mir. Und am 28.12. habe ich zugesagt, also von der war das jetzt nicht so ein großes Ding, wie man sich das vorstellen kann.
Okay, wie hat es denn angefangen? Was, oder lass uns sagen, was ist das Thema? Was wurde sozusagen deine Aufgabe?
Ja, ich probiere als allererstes mir immer möglichst schnell, also ich probiere zwei Säulen mir anzuschauen. Einmal von all meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu lernen, die gerade für die aktuellen Herausforderungen relevant sind, was in deren Köpfen steckt. Ich finde es total spannend, dass wir Manager, Managerinnen, Berater, Beraterinnen immer eine Meinung haben, aber sehr wenig die Mitarbeiter fragen, denn die haben auch alle eine. Mhm. Aber manchmal, bei Sanike ist das jetzt nicht so der Fall, aber sie äußern sie häufig wenig, weil sie denken, das will sowieso keiner hören. Also das ist erstmal mir deren Meinung anzuhören und das finde ich spannend, wenn man das macht. Und ich kann eins sagen, immer einer meiner Schnellchecks ist, wenn ich, egal ob ich in einem Modeunternehmen bin oder in einem Fahrradunternehmen, ganz egal, wo ich tätig bin, tragen die meine Mode hier?
Mhm.
Fahren die mein Fahrrad alle? Und das kann ja aus diversen Gründen sein. Fahrrad kann zu teuer sein. Mode nicht zu teuer generell, sondern für mein Portemonnaie. Und dann kann es, und für alles das muss man eine Lösung haben. Oder die Mode gefällt mir vielleicht nicht. Oder ich kann aber viel lernen. Alleine, wir machen immer so große Umfragen, aber fragen vielleicht gar nicht unsere 200, 300 Leute vor Ort.
Mhm.
So, das ist das Erste, was ich mache. Auch welche strategischen Impulse du angehen würdest. Und das immer auf einem Niveau, das nicht der Chef kommt rein und ich überleg dir sehr gut, was du sagst, was deine Idee ist, sondern frei raus, ich bin für jede und selbst wenn du sagst, das ist total blöd, sag es mir so ins Gesicht und nur so können wir es verändern. Das ist das Erste. Zweite ist, ich frage mich dann sehr genau, aufgrund von Umsatzentwicklung, Kostenentwicklung, wie ist unser Sortiment, wie ist unsere Preisstruktur, wie ist unsere Reichweite, also welche Frequenzen haben wir, über welche Kanäle, wie sind unsere Service gerade, nicht im Vergleich zum direkten Mitbewerb nur, sondern generell auch marktübergreifend, wie ist unsere Organisation, IT und Prozesse und wie ist unsere Kultur. Und dann daraus rückfolgern, wie angegriffen ist eigentlich unser Geschäftsmodell heute, morgen und übermorgen. Weil dementsprechend weiß ich, wie radikal wir handeln müssen. Im Change.
Wenn ich jetzt fragen würde, was ist der am Ende disruptivste Faktor, egal ob es jetzt Technologie, demografischer Wandel etc. etc. ist, was sind die beeinflussstärksten Faktoren in den nächsten, sag ich mal, eher kurz-mittelfristig 3 bis 5 Jahren, die tatsächlich für die Branche ja die relevantesten sind?
Ja, wir neigen ja immer alle dazu, Geschäftsmodelle, bestehende Geschäftsmodelle auf Online oder neue Kanäle zu übertragen.
Mhm.
Oder auch auf Social Media. Es ist egal. Wir probieren das ist zu übertragen. Das funktioniert aber nicht, weil jeder Kanal hat seine eigenen Spielregeln. Kanalexzellenz vor quasi Omni-Channel. Ich mache auf allem alles das Gleiche. Und guck mal, heute gehst du online und du gibst in die Suche ein Kopfschmerztabletten oder irgendwas. Oder von mir aus Voltaren, das ist einer der meistverkauftesten Produkte online. So, jetzt gibst du Voltaren ein, Google Shopping oder irgendein anderes oder Amazon sagt dir, so, Anbieter 1 möchte so einen Preis, Anbieter 2 und du klickst drauf und ist es dir zu 80% egal, welche der großen Versandapotheken es ist, sondern du entscheidest dich dort, wo du es am günstigsten bekommst. Dann gehst du hin, du legst deinen Checkout-Prozess durch, gibst noch deine E-Mail-Adresse ein und das Ganze. Das wird nicht mehr die Zukunft sein. Und da reden wir jetzt nicht von 10 Jahren. Das heißt, wir befassen uns im Handel noch sehr stark damit, dass wir Online-Shops bauen. Wir befassen uns sehr stark damit, dass wir Apps bauen.
Mhm.
Aber das ist nicht die Zukunft. Weil du wirst zukünftig einfach in dein Handy reinsprechen und wir sagen, hey, ich habe Kopfschmerzen oder ich brauche eine Schmerzsalbe, wie wollte reden. Besorg mir die mal.
Mhm.
Und das wird in 3 Jahren, 5 Jahren der Fall sein, 2 Jahren. Dann wird er dir 3 Vorschläge machen und du wirst gar nicht gucken, ob es Händler A, B oder C ist. Und dann sage ich einfach mal Handy, kauf mir das. Und der wird das automatisch über zum Beispiel PayPal Express in meinen Warenkorb packen. Ich werde keine E-Mail mehr, nichts mehr eingeben. Und er wird mir das einfach nach Hause schicken. Und ich werde nicht mehr getan haben.
Mhm.
Und dann werde ich sagen, so, guck mal hier, ich fotografiere ab, weil du gerade vor mir sitzt und ich sehe von mir aus dein Shirt oder deine Schuhe und sag, die gefallen mir. Foto, sag ich, such mir mal raus, wo ich das kriege.
Mhm.
dann schickt er mir und schickt mir nochmal zwei alternative Farben und das Gleiche. Und der wird das raussuchen, der wird mir hier drei Bilder, ich werde nicht einen Online-Shop besuchen, ich werde gar nichts machen. Dann werde ich sagen, gibt's noch eine andere Marke? Welche würdest du mir empfehlen? Was ist die coolste Marke? Du kennst mich, du kennst mein Modegrad. Durchsuch meine ganzen Insta-Fotos, da siehst du, was ich für ein Typ bin, was ich sonst trage, passt das zu mir? Mhm. Dann wieder sagen, die Marke ist super, aber ich habe vielleicht noch eine andere für dich. Zack, und dann sage ich, wähl du aus, schick es mir nach Hause. Ich gucke nochmal mit drauf und sag, ich nehme Variante 1. Dann kannst du noch sagen, automatisch rein, schmeiß mir es doch mal eben auf meinen Körper, wie es aussehen würde. Zack, kreierte auch das. Und dann sage ich, kein Problem, wieder über zum Beispiel PayPal Express, Kauf und weg. Keine App notwendig. Kein Online-Shop notwendig, im klassischen, den wir UX optimiert für Kunden, so in der Form wie heute betreiben, sondern so. Und das heißt, das hat einen riesen Impact, weil dann brauchen wir mehr Brands, aber weniger Händler. Das heißt, das bedeutet, dass wir eigentlich faktisch den Handel nicht brauchen.
Mhm.
Ne? Weil das alles, was ich gesagt hätte, könnte auch Amazon. Das alles, was ich da gerade gesagt habe, könnte jedes Brand, weil dann meine übergeordnete Maske greift einfach auf das Internet zu und bezahlt einfach mit PayPal Express oder mit einem anderen Zahler. So, das heißt, das ist eine gravierende Veränderung. Genauso wird es aber Content produzierenden Unternehmen wie Zeitungen passieren. Weil du wirst vielleicht dann nicht mehr auf Spiegel Online gehen, sondern wirst genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Und ich meine, ich finde das gerade so spannend, wenn ich ChatGPT was frage oder wenn ich Google was frage oder ich im Handelsblatt das nachlese und ich liebe das Handelsblatt, ich bin ein großer Fan, hab das Abo, am schnellsten kriege ich alle Antworten bei ChatGPT. Und ich sage, und dann teilweise ist da noch Quatsch drin und sage ich, guck bitte mal noch diese drei Quellen durch und gleich das nochmal ab und dann kriege ich es aber schon. Bei Google kriege ich teilweise wirklich nur eine random Antwort, also überhaupt nicht. Und dann muss ich mich durch diese scheiß einzelnen Einzelberichte durchquälen, obwohl ich doch nur das subsummiert zusammengefasst haben wollten. Ja. Und FAZ und Co. will ich jetzt gar nicht drüber reden. Da muss ich jeden einzelnen Artikel durchlesen.
Mhm.
So, und das heißt, da ist die nächste gravierende Veränderung, die aber ähnlich wie die alles wieder auf den Kopf stellt. Und das heißt, die heutigen Unternehmen, gerade die Händler oder die Publisher, bin mir nicht sicher, ob das die Unternehmen der Zukunft sind. Und das heißt, das kommt zur nächsten großen Welle. Und die nächste große Welle, und das ist ein Trend, den man super stark beobachten kann, ist die Welle der Konsolidierung.
Mhm.
Alles konsolidiert sich zu Riesen.
Ja.
Und egal, ob Unternehmenssoftware, Microsoft, jeder von uns nutzt es, von mir ist es auch noch Google, aber es gibt jetzt nicht 1000 andere Varianten noch für dein E-Mail-Postfach. Es hat sich da schon alles schon lange
sehr stark verdichtet, ja.
Das gleiche erleben wir im Bankensegment. Selbst alle Sparkassen fusionieren. Zu großen Sparkassen werden immer größer. Alles fusioniert. Und so werden auch Zalando About You. Selbst About You musste am Ende unter das Dach von Zalando springen. Alles fusioniert sich. Es gibt iPhone. Guck dir, wie dominierend oder andere chinesische Player. Das heißt, alles fusioniert. Und es gibt am Ende nur noch wenige Große, die alles bestimmen.
Ich habe ganz oft die These, und die gleicht sich ein bisschen ab, aber lass uns mal gucken, was ist auch der Ansatz, der sich daraus ergibt, wo ich auch oft sage, der Kunde der Zukunft kauft keine Produkte und Services, er kauft die Technologie, die Schnittstelle. Genau das, was du auch sagst, die Schnittstelle verändert sich, Sprache kommt immer mehr dazu, auch anderartige Elemente. Wie kann man dagegen vorgehen? Also im Sinne von, ich habe es selber erlebt, zum Beispiel, ich wurde dieses Jahr alleine 4-mal gebucht, weil jemand ChatGPT gefragt hat, wer der beste Speaker für diesen Kontext wäre.
Ja.
Die mich nie gekannt hätten, ja, die dann gesagt haben, ja, ChatGPT hat mich auf dich aufmerksam gemacht, wo ich schon dachte, okay, krass. Weil natürlich ist die Frage, wie schaffe ich es, solche Systeme zu bespielen, ja? Muss ich dann, was ich mit Reddit andere Datenquellen teilen oder mit anderen großen sozusagen Informationskraken, die auch wiederum ChatGPT mit Inhalten befüttert? Wie geht man dagegen vor? Oder ist es dann auch eine Art und Weise, wo man sagt, okay, wie konsolidiert man selber? Gibt es eine Maske irgendwann, die eher für den deutschsprachigen Raum ist? Ist irgendwann eine wie bei Publishern irgendwann genau das hinter einer Payroll zu sein, eine Art, ich würde nicht sagen, Garant für sichere, gute Informationen oder von bestimmten Menschen. Also verändert sich das Geschäftsmodell auch sozusagen per se, wie baue ich es auf, wie kriege ich es monetarisiert, weil am Ende geht es ja darum, wie schaffe ich es eine nachhaltig, sag mal, immer noch passende Wertschöpfung innerhalb meiner Organisation hinzukriegen.
Ja, dafür musst du erstmal Grundsatz Nummer eins, musst du dich selber komplett verändern. Das, was wir eben schon gesagt haben. Ja, ich saß letztens noch in einer Runde, da wurde diskutiert, ab wann Kinder KI, den Umgang mit KI lernen sollten. Und da wurde einheitlich gesagt, 12, 13, 14, vorher ist sehr gefährlich. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, was ihr meint. In einigen Jahren laufen Haushaltsroboter rum, die sprechen heute schon mit Siri, sie sprechen heute schon mit KI. Ich würde ihnen das morgen beibringen, wenn sie 4 sind. Ich würde auswählen, mit welchem System, weil es um Fake News, Deepfakes und alles geht. Aber ihr redet über etwas, was ihr gar nicht beherrschen könnt, weil es ist schon da in unserem Alltag. Also würde ich doch meine Kinder so schnell wie möglich darauf vorbereiten. Und wir haben doch schon damals gelernt, wenn wir ganz ehrlich sind, die, die schon viel an ihrem Computer gespielt haben, waren noch die Gewinner.
Ist das, glaubst du, heute auch wird das so sein? Also man sieht ja heute schon, die es schaffen, eine schnellere Adaption hinzubekommen auf neue Technologien, wachsen im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern teilweise um das 2- bis 4-fache, teilweise im gleichen Markt. Ist das ein Thema, wer jetzt in 5 Jahren tatsächlich auch gerade solche Themen am Ende irgendwie verschläft, der dann am Ende seinen neu gebauten Online-Shop einfach direkt wieder abschalten kann?
Ja, genau. Und das heißt, du musst erstmal bei dir selber anfangen. Also du musst sagen, du musst diese Angst davor verlieren, weil sie ist sowieso da und weder du noch ich werden das verhindern. Also musst du jetzt deine Angst davor weglegen und du musst sagen, damals hatten die Menschen Angst vor Autos und wollten kutschen, jetzt haben sie Angst davor und es kann sein, dass sie uns alle tötet, aber wir, weder du noch ich, werden es beeinflussen. Es kann sein, dass wir das, da gibt es übrigens krasse Studien zu, weil der Mensch hat, man weiß auch da, seit es die Schrift und Aufzeichnungen gibt, dass der Mensch immer bei jeder Veränderung gedacht hat, damit geht die Welt unter.
War mit Fernsehen, Ultraschall,
wir können aber immer 2000 Jahre zurückgehen.
Ja.
Da hatte man gedacht, man hat immer gedacht, die Welt geht unter. Und wir denken, wie immer, wie seit tausenden von Jahren, die Welt geht unter. So. Also nehmen wir das raus, du musst bei dir selber anfangen. Dann musst du bereit sein. Kill your company every day. Du kannst nicht sagen, wenn ich damit, ich weiß, dass diese Abschöpfungsstrategie in der BWL, du kannst abschöpfen, aber du kannst nicht zwangsläufig erhalten. Und du musst wirklich fragen, kann ich meine Firma wirklich umbiegen? Oder muss ich sie abschöpfen und daneben aber jetzt mit radikal nach vorne die neue gründen? Das musst du dich ernster fragen. Kill your company every day and do it yourself, denn sonst machen es die anderen. Weißt du? Und das ist ein...
Wie lange bist du jetzt bei Sunnycare?
Halbes Jahr.
Halbes Jahr. Wenn du sagen würdest, was war bis jetzt der größte Impuls für die Transformation, damit wir in 2030 noch irgendwie wettbewerbsfähig sind oder zumindest das vielleicht auffangen, was sozusagen rückläufig ist über die Laufe der nächsten Jahre, allein durch die Entwicklung. Welches Thema war das?
Ja, das ist ein kultureller Shift. Das heißt, man muss immer unterteilen, die Sunnycare-Gruppe und Sunnycare, die Versandapotheke. Das sind nochmal unterschiedlich. Und ich bin in der Sunnycare-Gruppe. Da gehören noch ein paar andere Sachen zu. Und bisher war es als deutsche Apotheke, wo man gesagt hat, wir sind deutsche Apotheke, wir stehen hier zu, wir machen das hier, dass wir das ausschließen. Wir sind Europa und wir werden auch eine holländische Apotheke übernehmen. Das hört sich vielleicht jetzt gar nicht als so große Sache an, aber es ist gigantisch, denn es gibt einen gewaltigen Unterschied. Beide dürfen nach Deutschland verkaufen. Die holländische Apotheke darf aber Investoren aufnehmen, die deutsche nicht. Und das heißt, wir werden uns öffnen für Investoren und werden dafür eine holländische Apotheke übernehmen und werden eine Wettbewerbsfähigkeit erzeugen, die wir bisher nicht haben. Weil auch unser Markt konsolidiert sich stark. Und das war komplett ausgeschlossen bisher. Das heißt, diese Logik hatte jeder verstanden, hat gedacht, wir schaffen das mit ehrlichen deutschen Tugenden und machen. Und wir haben jetzt gesagt, nein, wenn das EU-Gesetz ist und das deutsche Gesetz, dann gehen wir nach Holland, nehmen Investoren und greifen hier auch an. Und das ist ein riesen kultureller Shift, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass mit dem Team gemeinsam wir uns jetzt schon darauf einstellen, ist es richtig, eine Apotheke auf online zu übertragen oder müssen wir Apotheke komplett neu denken? Und wir haben uns entschieden, dass wir Apotheke komplett neu denken müssen, weil die Grenze zwischen Apotheker und Arzt wird durch Technologie immer weiter sich verändern. Weil stell dir vor, das ganze Telemedizin, KI-Apps und alles, was jetzt kommt, du, wenn du dich als Plattformintegrator, manche Sachen werden Dinge lösen können auf über deine Plattform, wofür du nicht mehr zum Arzt musst.
Mhm.
Damit verschwimmen die Grenzen, was ist eine Arztleistung, was ist eine Apothekenleistung, auch wenn der Gesetzgeber das jetzt nicht hören will, aber das wird so sein. Und das heißt, hier komplett neu zu denken und zu sagen, wie wird es in 5 Jahren sein? Und das werden wir, das heißt, wir werden mit dieser holländischen Apotheke, die wir übernehmen, auch schon auf komplett neue Technologien setzen und komplett alles integrieren, was wir integrieren können.
Wie schwer ist es, auf einem komplett weißen Papier anfangen zu denken? Also auch gerade für eine Belegschaft, die seit 5, seit 10, seit 12 Jahren klassisches Versandapotheken oder generelles Apothekengeschäft betreibt, jetzt zu sagen, okay, ich denke mir jetzt die Apotheke 3.0 als Beispiel, ich muss mir jetzt den Markt im Jahr 2035 vorstellen, wie sieht der aus, genau mit so einem Szenario, wie du es gesagt hast, über Handy, über Sprache, über Voice-Applikationen und vielleicht auch dann noch über AI-Agents und. Und wie finden wir da mehr oder weniger mit den Core-Elementen, die wir haben, weil am Ende haben wir ein Warenlager, wir haben die Sortimente und so weiter, wie finden wir da statt, wie schwer fällt das?
Super schwer. Ich war ja gerade auf dem Jakobsweg und bin 370 Kilometer dort dem französischen Jakobsweg einen Teil davon gelaufen und habe viele Gespräche geführt und habe viel über mich selbst nachgedacht. Und ich war fast handylos, aber ich habe die letzten 2 Tage, vor allem den vorletzten Tag, weil der touristisch sehr, sehr stark ist. Vorher bist du in den Bergen, in der Wildnis, schön einsam und mega cool. Und dann bist du plötzlich in diesem Tour, da bist du echt ein bisschen wahnsinnig. Aber da habe ich mir gedacht, ja, wenn schon so viele Touristen hier sind, kann ich mir auch im Podcast reinziehen und habe mir 74 Folgen über das Universum angehört.
Mhm.
Und am Ende der 74 Folgen kam raus, dass alles das, was sie jetzt beschreiben und da ist, nur auf Basis unseres Wissens basiert.
Mhm.
Und nicht auf das, was wir nicht wissen. Und das ist immer das Problem, es basiert alles auf unserer Erfahrung. Aber wenn man überlegt, dass der größte Teil des Universums aus nichts besteht, was wir gar nicht, und dieser Materie, die wir nicht beschreiben können und nicht verstehen, dann beschreiben wir alles aus etwas, was wir gar nicht beschreiben können. Und das, übertrieben gesagt, führt dazu, dass es völlig logisch ist, dass man mal gedacht hat, dass die Erde eine Scheibe ist und für jeden Menschen im Raum war es unvorstellbar anzunehmen, dass es keine Scheibe ist.
Mhm.
Und wenn es du denkst, dass die Scheibe, und so ist das, das nennt sich Erfahrung. Und wir stolpern. Es ist eigentlich einfach, neu anzufangen auf einem weißen Blatt Papier. Aber unsere Erfahrung tötet das, weil damit du das kannst, brauchst du eine Zutat. Und das heißt kindliche Naivität.
Mhm.
Denn guck mal, als ich zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Frau zusammengezogen bin, da haben wir gesagt, Schatz, sollen wir nicht zusammenziehen? Ja, krass, machen wir morgen. Und lass uns einfach zu Ikea fahren und wir kaufen alle Möbel. Wenn ich heute darüber nachdenken würde, dann würde ich ja denken, ach, was das aber alles bedeutet. Und ich habe ja schon Erfahrung, wie ich die Küche einrichten müsste. Verstehst du? Du verlierst diese Lässigkeit.
Ja.
Und diese Lässigkeit, weil wir immer Erfahrung reinbringen wollen und nicht bei blanken Null. Und Christoph Kolumbus mit dem Ei und wieder einmal und vorher ja auch schon andere, die haben ja gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Scheibe ist, aus den und den Gründen. Ich denke völlig neu und ich sage, es ist rund.
Mhm.
Und verstehst du, dafür musst du aber dich aus diesem Nest, oder wenn wir unseren Kindern was beschreiben, und ich kann jedem nur den Rat geben heute, wenn wir unseren Kindern versuchen, etwas zu beschreiben, dann machen wir immer auch das aus unserer Erfahrung, nicht aus dem Blatt weißen Papier. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass als ich meinen Eltern erzählt habe, die überhaupt gar keine Unternehmer sind, aber mir unglaublich viel Liebe geschenkt haben und dass ich mich selbstständig mache und damit online, ja, brauchen wir gar nicht weiterreden.
Ja.
Verstehst du, was ich damit sagen will? Und ich freue mich schon, wenn meine Kinder vor mir stehen und sagen, und jetzt stell mir vor, ich würde dir raten, da wird doch Controller, das ist ein sicherer Beruf, den es wahrscheinlich so in der Form in Zukunft gar nicht mehr geben wird. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und zu meiner Zeit ist das wirklich, ich bin jetzt 46, das kann man sich kaum noch vorstellen, der galt Informatiker als unsicherer Beruf.
Absolut.
Während Steuerfachangestellter oder Bankfachangestellter als der sicherste Beruf galt.
Das ist safe, ja.
So, und alle Eltern haben ihren Kindern dazu geraten, statt zu Informatiker. Wie blöd war das denn? Das heißt, das Einzige, was wir den Kindern sagen können, ist, mach das, was du willst. Und wenn du feststellst, dass es funktioniert, mach was anderes. Denn wir sind ja hier, wir lieben dich in jedem Fall. Und im schlimmsten Fall ist unser Kühlschrank voll für dich.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ich finde, das ist einen schönen Ansatz auf der einen Seite. Wenn ich dich jetzt frage, weil das merke ich tatsächlich sehr oft. Das eine ist ja noch tatsächlich eine Idee zu skizzieren, eine Vision zu entwickeln, die im besten Fall wirklich eine Vision ist. Und auch eine Zukunftsfähigkeit irgendwie abbildet. Das nächste ist natürlich, das umzusetzen, also wirklich den Mut aufzubringen, das, was da auf dem Papier entworfen wurde, umzusetzen und vor allem dabei zu bleiben. Weil oftmals entsteht ja so ein nettes Vakuum, wo dann irgendwann die Frage kommt, naja, passiert da jetzt irgendwas? Es braucht ja auch Entwicklung. Wie bist du in den letzten vielleicht auch Positionen ein Stück weit genau mit dieser Thematik umgegangen? Weil das eine ist ja, sie auf einen Weg zu führen, ja, sie dahin zu begleiten. Das andere ist natürlich aber auch diesen Weg komplett umzusetzen, ja, und das auch auszuhalten, ja, die Rahmenbedingungen zu haben.
Ich glaube, wir müssen auch da wiederum ein paar Sachen unterscheiden und das möchte ich so plastisch wie möglich erklären, damit wir nicht nur in diesem Theoretischen bleiben. Also man kann immer viel aus dem Sport lernen und ist mir egal, welche Sportart, aber sollte eine Mannschaftssportart sein, so. Wenn du mit dem Team aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga aufsteigst, dann ist es ja ein sensationeller Erfolg und man feiert zusammen die größte Party seines Lebens, dass man das geschafft hat, oder?
Richtig.
Aber behält man deshalb die Spieler? Weil jetzt kommt eine neue Challenge und die heißt Klassenerhalt in der ersten Bundesliga. Oder sogar in die Mitte aufsteigen der ersten Bundesliga. Und für jede Phase holst du die richtigen Leute. Und das heißt nicht, dass die alten Leute falsch waren, denn sie waren die richtigen zum richtigen Zeitpunkt. Aber sie sind vielleicht die falschen für die zukünftige Herausforderung. Und dem muss man klar sein. Und unser ganzes Gesellschaftsprinzip basiert aber immer noch aus der Frühzeit 40 Jahre in einer Firma bleiben. Auch wenn man das heute nicht mehr tut, aber so ist die Denke, zumindest Firmen wollen immer halten. Aber auch ein Fußballspieler ist nicht so wandlungsfähig. Das Spiel passt sich an. Und du brauchst immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Und das heißt, wir brauchen mehr Fluktuation in vielen Bereichen, nicht in allen. Das ist das Erste. Und Fluktuation ist auch für die Leute gut, denn dieser Spieler, der dann nicht mehr da bleibt, der geht wieder in den alten, in einen anderen Club und steigt wieder in die erste Bundesliga auf und schafft wieder das Unfassbare und wird wieder gefeiert als König. Verstehst du, wie ich das meine? Statt plötzlich Ersatzspieler zu werden, gar keine Rolle mehr zu spielen und einfach nur da rumzuhängen, aber noch Teil des Vereins zu sein. Das heißt, es ist auch eine Chance nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Mitarbeiter. Weil du kannst dann gucken, wo werde ich gebraucht, wo das Unternehmen wieder in einer Phase ist, wo meine Stärken sind. Und das heißt, darum glaube ich, jeder ist immer nur der Richtige für eine gewisse Zeit. Und kann sein, dass die Zeit länger ist, das liegt an deiner eigenen Wandlungsfähigkeit.
Wahrscheinlich auch für das, wofür du geholt wirst. Manchmal sind das ja Sprintaktionen und manchmal heißt es auch dann am Ende, weil was du ja beschreibst, finde ich total spannend. Das kann ja sein von, okay, du kommst zu der Idee, du kommst zur Umsetzung oder du bist mehr oder weniger Teil des Teams ganzheitlich. Wovon du aber auch ein Stück weit sprichst, ist, dass natürlich auch bestimmte Gruppen, ich weiß ja nicht, Fußball hast du als Analogie genommen, wenn jetzt ein Trainer wechselt, da kommt meistens der komplette Trainerstab mit. Da geht es ja nicht nur von einem Wechsel, da kommen meistens bis total zu fünf Personen, weil die sich natürlich auch für ihre, genau, für ihre Themen sozusagen eingespielt haben und dann auch das entwickeln. Wenn ich das jetzt mal auf den deutschen Mittelstand übertrage, wenn ich jetzt sagen würde, von 100% des deutschen Mittelstands, wenn ich dich jetzt frage, wie viel Prozent sind tatsächlich bereit, so einen Schritt zu gehen aktuell? Sind im Mindset wirklich da aufzuspringen, diese Art von Teams reinzuholen, diesen Mut zu adressieren, so krass über Zukunft und über Zukunftsfähigkeit nachzudenken?
Wenige, weil wir einen Spruch haben und der LinkedIn-Post ist schon vorbereitet. Wir warten nur auf den richtigen Moment dazu, wann wir ihn machen, aber die Grafik steht sogar auch schon. Dann nehmen wir einfach Never Change a Running System und haben vorne das N einfach gestrichen. Ever Change a Running System. Und das ist der große Umbruch. Und wir sind aber lernen das, und das ist einer der berühmtesten Sprüche in IT. Never Change a Running System. Hä? Aber IT wandelt sich gerade so krass. Ever Change a Running System. Your running system is shitty. Because it's old. Because du musst ja, damit du, guck mal, damit du wettbewerbsfähig bleibst, musst du durch AI, die Leute kriegen das ja gar nicht mit, weil was gerade passiert, weil es nicht so richtig thematisiert wird. Alle Firmen bauen gerade ab.
Absolut.
Und es wird noch gar nicht genug publiziert. Und sie tun das, weil sie sich jetzt schon vorbereiten, weil sie sagen, wer jetzt nicht Kosten abbaut, der bleibt nicht wettbewerbsfähig im AI-Zeitalter. Und darauf bereiten sich gerade alle vor.
Ja, der Adalas, den sieht man natürlich da. Auf anderen Seite, wenn ich dich jetzt frage, wie schaffst du es, beliebt zu bleiben in den eigenen Organisationen? Also dein Mindset, dein Element, das ist für viele kurzfristig inspirierend, langfristig natürlich ein richtiges Störenelement, weil jemand die permanent pusht, permanent andere Sachen macht. Oder gehst du dem aus dem Weg, weil du dir am Ende deine eigene sozusagen Community in der Organisation schaffst?
Erstmal ist ja die Frage, was macht ein Manager, Managerin beliebt? Und mit dieser Frage habe ich mich philosophisch auch schon viel auseinandergesetzt, weil du musst wissen, du hast das hier erlebt, ich bin ein total offener, netter Typ. Jeder kann an meinem Küchentisch sitzen, haben wir eingangs auch gesagt, großer Tisch, alle Kulturen, alle Geschlechter. Das ist der private Markus. Super nett, super tolerant. Mir ist egal, ob du arm, reich oder irgendwas bist, ich mache gar keine Unterschiede, sondern ich glaube, jeder lernt von jedem und jeder kann was, was ich nicht kann. So, das ist meine persönlichste Grundhaltung. Im Business müssen wir gegen den Wettbewerb gewinnen und Wettbewerbsfähigkeit. Und es ist nicht meine Aufgabe, den Beliebtheitspreis zu gewinnen. Meine Aufgabe ist es, Leute zu motivieren, zu inspirieren und zu coachen und mitzunehmen. Aber trotzdem auch zeitgleich die mutigen Entscheidungen zu treffen, weil es ist hart, 10% der Leute rauszuschmeißen, weil wir auch die soziale Verantwortung haben. Die darf man auch nicht unterschätzen. Das lässt mich auch schlecht schlafen, wie jeden anderen auch. Aber es ist besser, als 50% rauszuschmeißen, weil man insolvent ist. Und das, dem muss man sich, und das, ich probiere das zum Beispiel durch maximale Transparenz zu machen. Mhm. Nicht durch Salamitaktik, nicht durch, sondern zu sagen, guck mal hier, das ist der Wettbewerb, guck mal, das ist die Zukunftseinschneidung. Und wenn wir uns jetzt da nicht rüsten, dann wird das und das passieren. Und jeder kann alleine entscheiden, ob er mitgeht oder nicht. Es ist auch nicht meine Verantwortung, ob du entscheidest, dass du das alles nicht willst.
Absolut.
Aber wenn du mitgehst, helfe ich dir und ich helfe dir. Du kriegst Schulung, Fortbildung und alles. Möchtest du nicht mitgehen, helfe ich dir auch rauszugehen. Ich helfe dir bei beiden. Aber wir werden nicht zusammen, wir werden weder wegen dir, noch werden wir wegen mir diese Firma riskieren. Und wenn und das, da kann man mich mal ein Wort nehmen, wenn ich merke, dass ich der Falsche als Manager einer Firma bin, ziehe ich selber den Hut.
Was würdest du sagen, dann ist vielleicht dein wichtigster Grundsatz als Manager in einer Firma?
Ehrlich sein und authentisch. Ich mache dir nichts vor. Ich bin maximal offen. Du kriegst von mir alle Zahlen. Du kannst mich alles fragen. Und du kriegst auf jedes eine super ehrliche, auf Augenhöhe gerichtete Antwort. Ich werde dich weder kleiner behandeln noch größer. Ich werde dich einfach auf Augenhöhe behandeln, aber du kriegst jegliche Antwort. kein politisches Geblabbel, gar nichts, sondern du kriegst offen und transparent. Und wenn ich dir sage, du, wir sind wirklich angeschlagen, auch das teile ich komplett mit dir. Wenn ich dir sage, wir sind auf der Gewinnerspur, auch das teile ich. Egal was, positiv wie negativ.
Wie gut, also manche kennen den Wettbewerb oder ihre Situation einer Organisation meiner Meinung nach immer nur teilweise, weil sie wirklich dann nur im Markt nach Wettbewerbern gucken, teilweise auch andere, sagen wir mal, Entwicklungen nicht so richtig kommen sehen. Wie groß ist der Aha-Moment, wenn man wirklich zeigt, was heißt eigentlich Wettbewerb in 5 Jahren?
Ja, das ist ja immer eine schwierige Frage, weil da kommt das nächste menschliche Problem. Und übrigens, alle diese Probleme heißt nicht, dass ich sage, dass ich die nicht habe. Nochmal, das möchte ich betonen. Das geht mir genauso wie allen anderen.
Es ist nur die Frage, wie geht man damit um? Und, auch
und wir Menschen sind wirklich Meister da drin. Du kannst zum Beispiel sagen, der Klimawandel kommt. Aber wir werden weiter in den Urlaub fliegen, weiter aus meinem Schiff gehen oder Tui. Ja. Wir werden das alles machen, bis die Welt zusammenbricht. Oder Technik es löst. Aber bis es nicht wirklich radikal schmerzt, werden wir uns nicht verändern. Und das ist maximal als Modeerscheinung ein bisschen oder ganz langsam. Du kannst sogar sagen, das Öl geht aus und wir fahren weiter. Wir können sagen, guck mal, ich möchte mal eins der krass und das ist auch besorgniserregendsten Geschichten ist ja, neben dem Klimawandel, dass dadurch, dass wir unsere Schweine und Kühe voll füttern mit und Hühner mit Antibiotika, es eine komplette Resistenz gegen Antibiotika zukünftig geben wird. Und das wissen alle. Und hat jeder schon mal gelesen und gehört. Aber dennoch wird weiter genauso viel reingepumpt. Mhm. Es wird nicht gestoppt und es könnte jetzt, und dann sagt jeder Forscher, es könnte jetzt gestoppt werden, dann ist es in 10 Jahren nicht zu spät. Ja.
Mach mal.
Nett.
Wie schafft man dann eine ich sag mal, oftmals
indem ich Entscheidungen treffe. Indem strategische Entscheidungen. Ich habe einen Grundsatz geprägt und das ist das Strategische, was wir machen. Und der war damals so besonders, als ich ihn geprägt habe, weil man war damals zu der Zeit ganz anderer betriebswirtschaftlicher Meinung. Das Strategische, was wir machen, ist nur die Entscheidung von mir als Geschäftsführer, wenn wir mehrere Geschäftsführer sind, von uns Geschäftsführern gemeinsam. Mhm. Das Taktische und Operative, wie wir es machen, völlige Freiheit fürs Team. Wen ich aufstelle beim Fußball, nur meine Entscheidung. Ob wir mit 4 Spielern hinten oder mit 3 spielen, nur meine Entscheidung. Wie ihr die 90 Minuten aufs Spiel spielt, kann ich sowieso nicht beeinflussen, ich stehe nicht auf dem Spielfeld, komplett. Und ob du jetzt entscheidest, drauf zu schießen aufs Tor oder nicht, deine Entscheidung. Mhm. Und die triffst du agil. Du guckst ja nicht noch zum Trainer rüber, soll ich jetzt auf das leere Tor schießen, du triffst es agil. Und das heißt, diesen großen Unterschied zu machen, wir haben die letzten Jahrzehnte ein bisschen zu sehr die Demokratie probiert in Unternehmen zu bringen, weil wir immer wollten, alle sollen mitentscheiden. Und ob wir Frankreich noch weiter betreiben als Händler, nur meine Entscheidung. Oder ob wir, aber wie wir schließen und wie wir das hinkriegen, maximale Freiheit, ihr seid die Experten, ihr seid die Spieler, ihr macht das. Aber in einem Jahr ist es zu.
Mhm. Lass uns mal kurz ein Thema anreißen, neben was hat dich ein bisschen auch geprägt auf deiner Reise? Auch genau so, ich sag mal, so klar zu sein, auch genau diesen Punkt, deine Rolle da umzusetzen, würde mich nochmal interessieren. Auf der anderen Seite, welche 1, 2 Themen, also auch gerade was die Entwicklung angeht, also technologisch gesehen oder andere Themen, welche brennen dir unter den Fingern? Also wo sagst du, das sieht man schon wirklich, wir haben über AI heute schon viel gesprochen, aber bei anderen Themen, da müssen wir tatsächlich auch meiner Meinung nach einen extrem großen Fokus drauf legen, weil das kann wettbewerbsentscheidend sein für Unternehmen, Industrien, wenn nicht sogar ganze Länder.
Ja, damit möchte ich gerne anfangen mit dem Punkt, weil ich bin maximal besorgt, was Deutschland betrifft, weil wir haben ein ganz tolles Land, tolle Menschen, liberale Menschen. Wir haben gute Werte, weißt du, wir haben ein Wahnsinns Sozialsystem und das leisten wir uns auch alles. Aber wir haben eine Tugend, die war genau richtig und die hat uns super groß werden lassen. Und das war, wir sind das Land der Ingenieure. Und ein Ingenieur ist nicht schnell. Und du konntest dich darauf verlassen, wenn du was von Deutschland kriegst, dann ist es vielleicht erst 3 Jahre später auf dem Markt. Aber wenn es da ist, es wird funktionieren. Das ist aber gar nicht mehr so die große Frage, weil heute ist eher schnell raus, optimieren, weil Technik verfällt zu schnell. Schnell weiter. Das können Chinesen und Amerikaner viel besser als wir. Und plötzlich ist unsere Tugend ausgelutscht, zumindest für den aktuellen Zeitpunkt. Und wir müssen schneller werden in Entscheidungen, schneller in der Umsetzung, mehr Risikobereitschaft sein. Und nicht diese deutsche Tugend, wir wollen 100-mal im Businessplan bewiesen haben, dass es wirklich funktioniert. Und dann entscheiden wir, wenn der Rest der Welt auf Test, Learn, Build Bigger setzt. Mhm. Und das heißt, wenn uns das nicht gelingt, dann wird Deutschland keine große Relevanz mehr haben im internationalen, weil dann in den, egal ob im technologischen Softwarefortschritt wir zu langsam sein werden, wir werden aber auch in der Auto- oder sonstigen Industrie zu langsam sein und alle anderen werden uns links und rechts überholen und dann schaffen wir uns selbst ab. Und dann mag auch okay sein, ich meine, die spanische Wirtschaft ist deutlich kleiner, die Leute sind trotzdem glücklich in vielen Bereichen, aber dann muss man das, was man heute ist, davon dann nicht mehr als Anspruch haben. So, das ist das eine. Das heißt, statt Overengineering, Test, Learn, Build Bigger. Mhm. Wenn uns das macht mir wirklich richtig Sorgen, dass wir das nicht hinkriegen. Das zweite ist, anzunehmen die Challenge und zu akzeptieren, dass Deutschland sich neu erfinden muss und gar keine Angst davor zu haben. Wir mussten uns nach dem Zweiten Weltkrieg leider auch neu erfinden und haben das geschafft und haben das gemacht. Wir können das wieder, das ist erst 70 Jahre her. Aber wir müssen es tun, wenn wir weiter nur an dem Alten festhalten und weiter einfach nur die Autoindustrie retten wollen. Dann wird das hier nicht funktionieren. Aber guck mal, VW macht 200 Milliarden Umsatz, Apple macht 300 Milliarden Umsatz. Das sind alte Zahlen, da ich nicht genau weiß, wie viel VW heute macht, aber damals 200 Milliarden. Aber Apple macht nicht 25 Milliarden Überschuss auf 200 Milliarden, sondern sie machen 100 Milliarden Überschuss auf 300 Milliarden. Und sie bauen keine Autos.
Nee, absolut. Wie siehst du denn zum Beispiel, lass mal kurz ein kleines aktuelles Thema streifen, Thema autonomes Fahren, wo vor kurzem jetzt ja sehr stark durch die Presse auch gegangen ist, Tesla, Uber, ne, beerdigen den Taximarkt etc. etc. Und jetzt kam Volkswagen vor zwei Tagen um die Ecke mit der eigenen autonomen Flotte, die angekündigt worden ist, mit dem Buzz AD. Wie nachhaltig wettbewerbsfähig findest du tatsächlich die aktuellen Ansätze, die die deutsche Organisation fahren?
Ja, das ist ja mal das, was ich eben meinte. Kill your company every day. Mhm. Du probierst eigentlich erstmal das Kerngeschäft zu erhalten und zu retten und dann ein bisschen das Neue zu machen. Weißt du, was der Unterschied ist? Und das muss man einfach sagen. Ich habe mich, guck mal, ich durfte ja mal für Rose Bikes arbeiten und habe mich lange mit beschäftigt, wie krass das ist, was der Erwin Rose und dann auch seine Family, was die da geschafft haben. Mhm. Aber warum denn? Weil er mit null angefangen ist. Und hat das dann, klar gab es auch schon, es gab einen Fahrradladen, was die Familie schon hatte, aber das hatte ja nichts mit dem, was der gemacht hat, zu tun. Der hat den Kampfgeist gehabt. Der hat gesagt, du, ich habe nichts zu verlieren, ich mache das alles auf eine Karte, ich renne los, arbeite mich tot. Und wenn du das jetzt mal auf große Firmen überträgst, wir probieren nur zu erhalten. Und da ist nicht mehr der eine, der nichts zu verlieren hat, der bereit ist, alles zu verlieren. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Wir wollen bloß alles sichern und dann ein bisschen das Neue machen. Und du müsstest jetzt sagen, ich starte mit dem Neuen durch, mit der gleichen Aggressivität, mit dem gleichen Wagemut wie mit dem Alten. Und wenn du das tust, dann kannst du gewinnen. Wenn du aber immer nur probierst, und das kannst du so sehen, du kannst es ganz gut ableiten, wie der deutsche Handel, der größte Teil des deutschen Handels in E-Commerce eingestiegen ist. Er wollte sein stationäres Geschäft retten, und dann noch ein bisschen E-Commerce machen. Und dann hat beides einfach nicht funktioniert.
Absolutes Mindset-Thema, bin ich voll bei dir. Was waren deine zwei, drei persönlichen Highlights auf deiner Strecke? Weil gerade solche Themen leben ja auch davon, dass man, ich glaube, Highlights auch positive Elemente mitnimmt. Was waren deine, ein Stück weit, ich würde mal sagen, die wirklichen Aha-Momente, die dich auch so ein bisschen auch in deiner Karriere tragen?
Ja. Ich bin ja mich ja relativ früh selbstständig gemacht und war ja auch in der Sanierungsberatung und sehr, sehr jung damals und habe erstmal selber gemerkt, auch da schon spielt Alter keine Rolle. Ich war 23, 24 und durfte wirklich eigenständige Sanierungsmandate machen. Mhm. Und das zu der Zeit war es noch ganz anders und mit Wagemut und Co. haben wir viel geschafft. Und ich habe festgestellt, in der Sanierungsberatung, darum war die für mich so prägend. Das ist wirklich kurios. Ich habe mich immer gefragt, warum kommen diese Leute zu uns, wenn sie eigentlich schon komplett am Arsch sind? Warum kamen sie nicht zwei Jahre vorher? Und dann habe ich festgestellt, wenn sie dann da sind, plötzlich ist alles möglich.
Weil sie nichts mehr zu verlieren haben.
Weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Aber 2 Jahre vorher.
Hätte ja auch noch alles gut werden können.
Genau. Und also habe ich festgestellt, das war mein Aha-Moment. Okay, du musst vorher schon bereit sein. Kill your company every day. Das heißt, ich habe diesen sehr jung für mich, dieses, und das gar nicht schlimm finde. Guck mal, wir sind mit einer Marketingagentur, damals dann eine strategische Marketingagentur, einen Arm, den ich dann noch gemacht hatte, war Sanierung dazu, das andere war, so, und dann haben wir festgestellt, nee, wir wollen jetzt nur noch E-Commerce machen. Haben wir das Ding weiter veräußert, nicht mal viel Geld für bekommen und haben all das Geld, was wir bekommen haben, in das Neue gesteckt und haben gewonnen. Verstehst du, wie ich das meine? Und heute würde ich keine E-Commerce-Agentur mehr aufmachen, ich würde heute eine KI-Agentur aufmachen. Verstehst du, wie ich das meine? Und ich würde sagen, alles war richtig zu der Zeit, dass ich das gemacht habe. Aber geil, mit jedem bin ich gewachsen. Nächstes Learning ist, die besten Learnings meines Lebens habe ich aus Scheitern gezogen. Und das heißt, ich habe schon für mich festgestellt, guck mal, viele Psychologen, die heute Psychologen sind, hatten früher als Kinder selber große Probleme. Das weiß man. Viele gute Sanierungsberater sind schon mal pleite gegangen. Und viele Unternehmer sind erst mit ihrem dritten Unternehmen richtig durchgestartet. Weil sie vorher schon 2 Mal scheitern mussten, damit sie verstehen, wie es funktioniert. Und das heißt, für mich ist dieses nächste große Learning, lerne aus Scheitern. Aber wenn du nie gescheitert bist, hast du vielleicht auch nie richtig riskiert und du hast nie richtig gelernt. Das ist also auch ein großes Learning. Und das letzte Learning, wer alles gewinnen will, muss bereit sein, alles zu riskieren. Und wenn du beim Fußball gewinnen willst und du liegst hinten, dann musst du bereit sein, deine Abwehr zu öffnen, aggressiver nach vorne zu spielen und mit der maximalen Gefahr zu leben, einen Konter zu kassieren.
Was war die letzte wirklich große, das große Risiko, was du selber eingegangen bist?
Ja, also ich meine, was wir damals, also ich will gar nicht, weil das ist ja heute der rose Part, das dürfen die machen, die können auch besser was zu sagen. Ich finde, der raus ist, sollte da gar nicht mehr so viel zu sagen, aber was in der Presse und was man ja nachlesen könnte, was oft öffentlich ist, wir haben ja damals sehr, sehr mutige Entscheidungen getroffen. Mhm. Wir haben 8 Länder nicht mehr fokussiert von 13 und haben die ganze Kraft und Ressourcen auf 5 gesteckt. Das war, da hätte man jetzt sagen können, hey, wir verlieren ja ein paar Millionen Umsatz. Und das hätten, glaube ich, wenige gemacht. Wir haben den Konfigurator damals abgeschaltet. Mhm. Unabhängig von der Frage, ob wir ihn jemals wieder einschalten, haben wir uns gar nicht gefragt, weil es kann sein. Alles ist. Mhm. Aber zu der Zeit konnten wir gar kein seriellerer Fertiger werden und konnten also gar nicht die Bikes besser machen und zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, wenn wir immer zu individuell waren. Es war nicht möglich. Das heißt, das war eine wagemutige Entscheidung, weil Rose war berühmt für den Konfigurator. Mhm. So, aber all das hat dazu geführt, dass wir unsere Umsätze massiv nach vorne bringen konnten. Aber es war eine Wette und wir hatten zu der Zeit den gleichen, das haben wir alles nach 8 Wochen entschieden, das kann man auch nachlesen, unglaublich viele Leute einzustellen, unglaublich das Marketingbudget zu erhöhen und zu sagen, wir glauben daran, dass wir damit extremst wachsen. Aber hätte es nicht funktioniert, wäre unter anderem ich als der Idiot des Jahres aus dieser Firma rausgegangen. Das muss man sagen, das war aber genauso wie damals, als wir Werbemacher abgegeben haben und Shopmacher neu gemacht haben, das hat keiner verstanden. Und jeder hat gesagt, ihr seid wirklich verrückt und ich musste selbst auch, hab nur gedacht, wenn jetzt Shopmacher nichts wird, dann haben wir das nicht maximal geniale, aber immerhin rentable Ding aufgegeben, für wo wir glauben, dass die Welt sich nochmal verändert und wir uns noch mehr auf E-Commerce spezialisieren müssen. Wären wir wieder als Idiot des Jahres gegangen und nochmal, wir hatten all Bestandsgeschäft dadurch aufgegeben für etwas komplett Neues in einem Markt, wo uns keiner kannte. Und das heißt, ich durfte schon ein paar Mal wagemutig springen und es geht auch mal daneben und das ist dann auch die eigene Verantwortung, da ist auch kein anderer schuld dran. Ich will das auch hier nicht so groß thematisieren, weil kann man auch überall nachlesen, mein Wechsel von Rose zu Pick in Kloppenburg. Ich hätte wissen müssen, für die Situation, in der Peek in Kloppenburg damals war und was sie vorhatten, bin ich der für den Moment die falsche Person. Und habe nicht gut genug, und alle anderen Berater von mir haben das auch gesagt, und ich habe nicht gut genug zugehört, habe es nicht gut genug analysiert, was eigentlich immer zu mir passt, und habe einfach blöd riskiert, was blöd für Peek in Kloppenburg war und blöd für mich war.
Ja, total. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein kleines Element, was man sozusagen diesen Wissensschatzerfahrung dann, um später besser auch ins Mapping zu gehen, wo passe ich auch rein mit meiner Rolle tatsächlich, dann funktioniert, finde ich total spannend. Wenn ich dich jetzt fragen würde so zum Ende, was wäre eine schöne Headline im Jahr, nicht mal so lange her, 2030, ich finde 5 Jahren ist schon fast Vision heutzutage, weil so schnell die Entwicklung geht. Was wäre eine spannende Headline für Sunnycare, wo du gerade bist, und was wäre tatsächlich eine wünschenswerte für Deutschland?
Ja, ich glaube, dass wir die Chance haben, als Sunnycare aus der IT zu lernen und etwas zu machen, was super ungewöhnlich für den Handel ist. Wir als Vorreiter, der Lust hat, gemeinsam nach vorne zu gehen, mit allen Apotheken, die Lust haben, mitzugehen, und gemeinsam Handel so zu verändern und Weg des Einkaufens in Apotheken so zu verändern, wie es noch nicht mal international gibt. Und ich glaube, dass wir das schaffen können. Und dabei wie bei Open-Source-Systemen damals, das maximal zu teilen, was ja damals auch keiner verstanden hat. Wie können denn die Open-Sourcer den Code? Ne? Und wenn wir diesen Code legen wir auch offen und dann nehmen wir alle mit auf die Reise, die wollen. Und können, glaube ich, internationale Vorreiter werden.
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Vorletzte Frage. Wo holst du deine eigene Inspiration her, um andere eigentlich zu beflügeln, um anderen mit dem Mindset, mit der Motivation, aber auch mit den richtigen Ideen zur Seite zu stehen?
Ja, man muss über mich wissen, ich habe keine Vorbilder.
Mhm.
Also Leute haben, ich habe ein paar griechische Vorbilder, aber das also nicht Vorbilder, Identifikationsfiguren. Und ich bin auch Fan Messi, Ronaldo, Pelé, Franz Beckenbauer, auch wahnsinnig inspirierend, aber auch Federer im Tennis oder sonst was. Aber ich habe keine Vorbilder, ich habe keine Helden.
Mhm.
Ne? Und das führt dazu, dass ich keine falsche Demut habe, sondern allen Menschen auf Augenhöhe begegne. Und das habe ich nach unten, wie man das klassisch beschreiben würde, in vielen auch nicht. Weil ich finde, ehrlich gesagt, es gibt Berufe, die besser bezahlt werden, wozu meiner bestimmt gehört. Es gibt Berufe, die schlechter bezahlt werden, aber beide leisten was Besonderes. Und das ist auch kein Geschwätz, weil die alten Pflegerin oder die Erzieherin, die meinen Kindern hier das krasseste Zeug beibringt, die verdienen auch ein Bundesverdienstkreuz, wird aber schlecht bezahlt dafür. Und obwohl das eine Höllenleistung ist. Und wenn man weder nach oben sich falsch verbeugt, noch nach unten sich zu viel an, also dass Leute auf einen aufsehen, dann kann man einfach mit allen sprechen, dann hört man auch allen zu und dann hat man auch eine Dauerinspiration, wo man immer lernt. Und das Problem ist, wir nehmen teilweise durch diese Vorbilder falsche Vorbilder. Und dann sagen wir, weil du musst schon sehr genau gucken, du kannst nicht sagen, Pelé hat den besten Fußball gespielt. Du kannst auch nicht sagen, Cristiano Ronaldo hat den besten Fußball gespielt. Der eine hatte vielleicht den besten Fuß links, der andere den besten Fuß rechts, der andere hatte den besten Kopfball und du musst alle Systeme mixen. Und das geht nur, wenn du nicht ein als das
das Nonplusultra darstellst.
Genau. Ja. Und guck mal, das ist doch witzig, dass ich hatte letztens, wollte ich bei Sunnycare etwas über ChatGPT erklären. Dann zeigte einer auf, ein Logistikmitarbeiter bei uns, und sagte, du, ich beschäftige mich da jeden Abend 3 Stunden mit, und er war 20. Ich weiß das besser. Und alle guckten dann, alle Mitarbeiter, war Betriebsversammlung. Und da habe ich gedacht, du, das kann ich, das glaube ich dir. Hast du Lust, das hier einmal allen zu erklären? Und da hat er es denn erklärt. Und er hatte recht, ich hatte 2 Dinge übersehen. Und er hat es besser gemacht. Verstehst? Wenn du davor keine Angst hast, dass du einfach sagst, dann stell du dich hier hin und erklär denen das. Deswegen fühle ich mich nicht unwichtiger. Und du, ich habe auch gleichzeitig nicht, komm jetzt nicht gekrochen zu mir, weil ich hier Manager bin und nur ich weiß ja alles. Stell dich dahin, erklärst den bitte, weil, hey, jo, ey, er ist 20. Ich meine, der ist digital first aufgewachsen, ein Handy klebt an seinen Händen. Wie soll ich, ne? Mega. Du bringst mir das bei, ich bringe dir dabei, was ich kann und jeder bringt sich was bei. Und wenn du mit dieser Einstellung reingehst, dann bist du weiter inspiriert. Und wenn du dann eins machst und immer Stilbrüche machst und du nimmst Bauhaus und mixt Kitsch da rein, dann schaffst du was Neues.
Mega, ich glaube, wir könnten tatsächlich noch ein paar Stunden füllen mit den Themen. Lass uns zum Abschluss noch die Anekdoten auflösen. Was war die Lüge?
Also, ich habe den Tannenbaum umgesägt und die Geschichte ist wahr. Und es liegt tatsächlich daran, dass ich ihn wirklich hässlich fand. Und mit, im Nachgang war es nicht die cleverste Aktion meines Lebens, aber
Eine prägende.
ich habe Süßigkeiten für den dreifachen Preis verkauft, auch das stimmte. Und habe schnell festgestellt, wenn du einem eine Tüte für 1 Euro anbietest, eine D-Mark anbietest, dann zahlt er dir maximal 1,20, 1,30, er wird mit verhandeln. Aber wenn du ein einziges Bonbon, wird er dir auch 20 Cent zahlen, 20 Pfennig zahlen. Und in Summe hast du dann 2,40 oder 2,50 eingenommen. Das hatte ich relativ früh raus. Und mein Lehrer hat nicht mir das BWL-Talent so krass abgesprochen, wie ich das dargestellt habe. Er hat mir den, aber trotzdem hat er sich hinleiten lassen zu meiner Berufsempfehlung. Nämlich den Reiseverkehrskaufmann, ohne mich zu fragen, was ich eigentlich machen will. Also die Geschichte stimmt so nicht, wie ich sie erzählt habe. Aber ich fand es krass in der Zeit, dass, und darum wollte ich sie unbedingt bringen, wie übergriffig wir da alle waren. Weil Leute, die einfach
gesagt haben, ich weiß, was für dich gut ist.
Genau. Und darum stimmt die Geschichte so nicht, aber ein Teil davon.
Ja, mega, ey. Ja, Markus, lieben Dank. Ich glaube, total Augen öffnen für viele in der Klarheit. Deswegen schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke dir auch.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.